Vis-à-vis.
Frau Badenberg, Sie sind nicht nur neu im Berliner Senat, sondern Sie sind ganz neu in der Berliner Landespolitik. Wie oft haben Sie in den letzten Wochen gedacht, Mensch, wäre eigentlich vielleicht besser gewesen, wenn ich gemütlich als Vizepräsidentin beim Verfassungsschutz geblieben wäre?
Also erstmal muss ich Ihnen widersprechen, es war nicht gemütlich als Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Es war eine sehr herausfordernde Zeit, es war eine spannende Zeit. Ich habe meine Arbeit geliebt, weil ich von der Wichtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit der Verfassungsschutzbehörden überzeugt bin. Aber genauso freue ich mich jetzt über die neue Funktion hier im Land Berlin als Justizsenatorin. Was aber natürlich richtig ist, das ist eine ganz andere Tätigkeit als meine frühere Tätigkeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Während man da eher im Verborgenen arbeitet, ist die Tätigkeit als Justizsenatorin dann doch sehr öffentlichkeitswirksam. Also insofern ist das tatsächlich für mich ein großer Perspektivwechsel.
Aber Sie haben tatsächlich nie an dieser Wechselentscheidung auch gezweifelt, nicht mal, ich erinnere mich sehr gut an den Tag, ich habe immer auf die Besuchertribünen oder auf die Gastetribünen auch geguckt, an dem Tag, als Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister gewählt wurde und wo er dann zweimal durchfiel und dann im dritten Wahlgang die AfD behauptete, sie habe ihn mit ihren Stimmen zur Mehrheit verholfen.
Das ist eine Behauptung, die im Raume steht. Und wenn man sich das Abstimmungsverhalten dann anschaut, und das haben wir ja auch getan, auch im Nachgang, dann ist die Anzahl der abgegebenen Stimmen identisch mit der Anzahl der Abgeordneten der Regierungsfraktionen inzwischen SPD und CDU. Das ist eine Behauptung, die ist so aufgestellt worden. Ich kann nur sagen, hätte ich auch nur ansatzweise einen Beleg dafür, dass die AfD in der Form mitgewirkt hat und nur mit Hilfe der AfD sozusagen die CDU das Rennen gemacht hat, dann hätte ich diese Funktion nicht angetreten.
Apropos AfD, weil Sie ja beim Verfassungsschutz die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall vorangetrieben haben, werden Sie auch gerne als AfD-Jägerin bezeichnet. Mögen Sie diesen Ausdruck eigentlich?
Ich habe mich immer schon allein aufgrund meiner eigenen Biografie mit den Themen Rassismus, Antisemitismus beschäftigt und was die Bekämpfung des Rechtsextremismus angeht, völlig unabhängig von meiner Tätigkeit oder von der konkreten Funktion beim Verfassungsschutz. Insofern sind es Themen, die mich schon seit Jahren beschäftigen. Ich war zu der Zeit, als die Frage im Raume stand, ist das eine Partei, die möglicherweise rechtsextremistische Bestrebungen verfolgt, die Leiterin dieser Abteilung. Und insofern ist das eine Aufgabe, die ich gemacht habe, weil sie in meinen Zuständigkeitsbereich fiel.
Sie haben jetzt gerade, ich würde mal sagen, den ersten Härtetest als Senatorin hinter sich, nämlich den Kampf ums Geld für den nächsten Doppelhaushalt. Den hat der Senat ja am Dienstag präsentiert. Haben Sie genug Geld erstritten für alles, was Ihnen wichtig ist?
Also ich glaube schon, dass ich für die Berliner Justiz ein gutes Ergebnis erzielt habe, denn aus meiner Sicht ist die Justiz in den letzten Jahren nicht so bedacht worden, wie sie aus meiner Sicht zu bedienen ist. Das ist die tragende Säule dieses Rechtsstaates und da hat man aus meiner Sicht nicht genau hingeschaut. Insofern habe ich versucht, das beste Ergebnis für die Berliner Justiz hinzubekommen und ich glaube, für die nächsten 2 Jahre ist das Ergebnis, was ich erzielt habe, durchaus als ein Erfolg zu bezeichnen.
Lassen Sie uns mal konkret werden beim Personal. Ist ja schon bekannt, dass es bei der Staatsanwaltschaft bis zu 20 neue Stellen geben soll für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Gibt es noch andere Bereiche, die auf jeden Fall mehr Personal bekommen?
Das ist richtig, dass wir gerade, was das Thema Vermögensabschöpfung angeht, da einen Schwerpunkt setzen wollen und insofern die Staatsanwaltschaft entsprechend auch zu verstärken war. Das reicht allerdings nicht aus, nur die Staatsanwaltschaft personell zu verstärken, sondern wir müssen natürlich auch dran denken, Geschäftsstellenpersonal entsprechend aufzustocken. Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen, die werden dringend benötigt, um gerade dieses Thema der Vermögensabschöpfung nach vorne zu bringen. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Gerichte, die diese Verfahren auch entsprechend durchführen müssen. Und insofern werden auch auf der anderen Seite die Gerichte entsprechend personell verstärkt, damit die Verfahren, die von der Staatsanwaltschaft kommen, auch entsprechend abgeurteilt werden können, und zwar zeitnah.
Können Sie da auch schon Zahlen nennen, genauso wie Sie jetzt Zahlen für die Staatsanwälte genannt haben?
Wir haben im Bereich der Gerichte vorgesehen, dass eine zusätzliche Wirtschaftsstrafkammer eingerichtet wird. Und für den Bereich der organisierten Kriminalität wollen wir noch eine zusätzliche Strafkammer einrichten.
Können Sie sagen, was das an Stellen heißt?
Genau, also eine Kammer bedeutet zunächst erstmal natürlich ein Vorsitzender und dann gibt es die Beisitzer. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall 3 Juristen, Juristinnen, aber auch da gehört natürlich Geschäftsstellenpersonal hinzu. Also insofern können Sie ausrechnen, das sind 2 Strafkammern. Also das heißt, wir haben 2 Vorsitzende, Vorsitzender, dann haben wir 4 Beisitzer und dann entsprechendes Geschäftsstellenpersonal.
Okay, also kommt man wahrscheinlich irgendwo auf ein Dutzend oder so?
Richtig.
Okay. Sie haben es eben schon angesprochen, dieser Punkt Vermögensabschöpfung. Sie wollen ja an das Vermögen der organisierten Kriminalität ran und dann das illegal erworbene Geld auch einziehen. Und Sie haben vorgeschlagen, dass ein Teil dieses eingezogenen Geldes dann der Justiz, der Berliner Justiz zugutekommt. An was für einen Prozentsatz denken Sie da?
Wir haben jetzt nicht über konkrete Prozentsätze vereinbart, sondern ich habe nur im Vorfeld das Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister gesucht, weil ich schon finde, dass wir tatsächlich was für den Bereich der Justiz machen müssen. Und ich hatte mit ihm die Vereinbarung getroffen, wenn es uns gelingt, mehr inkriminiertes Vermögen, also illegale Gelder einzutreiben als bislang, möchte ich gerne, dass einfach ein Teil dieses Geldes und damit meine ich schon ein beträchtlicher Teil dieses Geldes dann auch der Justiz zugutekommt, damit wir beispielsweise uns Gedanken machen können über die tariflichen Löhne, die hier im Land Berlin gibt, damit wir uns Gedanken machen können möglicherweise über Sanierungsmaßnahmen, die anstehen. Wir haben ziemlich viele Justizvollzugsanstalten hier, wir haben Gerichtsgebäude, die zum Teil sanierungsbedürftig sind und ich finde es schön, wenn ein Teil dieses Geldes einfach nur für den Mitarbeitenden der Justiz zugutekommen könnte.
Was Sie im Zuge der Haushaltsausstellung auch angekündigt haben, der Teilneubau des Gefängnisses Tegel, der soll kommen. 2025, Baubeginn hieß es. Und dann habe ich gestutzt, als ich die Agenturmeldung las, da hieß es nämlich, nach Angaben der Justizsenatoren sind 3 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt. Ich hätte ja gedacht, für 3 Millionen Euro kriegt man in diesen Zeiten eine bessere Gartenlaube, aber kein Gefängnis. Sagen Sie noch mal, ist das wirklich 3 Millionen Euro für einen Teilneubau eines Gefängnisses oder ist das nur irgendwie der Planungsanstoß und da hängt hinten dran noch ein großer Rattenschwanz von deutlich mehr Geld?
Der Neubau der Teilanstalt 1 von JVA Tegel ist ja ein altes Vorhaben, ein altes Projekt, das sozusagen jetzt nochmal neu aufgelegt werden muss. Wir haben uns vorgenommen, im Jahre 2024 die bereits bestehenden Planungen auf den Prüfstand zu stellen. Möglicherweise sind Anpassungen inzwischen notwendig und dann wird im 2025 mit dem konkreten Bau begonnen werden und da wird die erste Teilrate fällig werden. Und deshalb war es wichtig, bei diesem Doppelhaushalt im Jahre 2025 die Gelder, die für die erste Teilrate notwendig sind, das sind nämlich genau diese 3 Millionen, vorzusehen. Völlig unabhängig davon ist ja klar, dass ein solches Vorhaben, das haben Sie auch zu Recht gesagt, nicht 3 Millionen kostet, weil da wird man keinen Neubau hinbekommen.
Sondern was wird das kosten?
Das sind 36 Millionen, die da im Raume stehen. Und diese übrigen sozusagen 36 Millionen haben wir als Investitionsplanungen für die Jahre, die danach kommen werden, entsprechend aber auch im Haushalt schon vorgemerkt.
Justizsenatorin Felor Badenberg ist hier im Vis-à-vis im rbb24 Inforadio. Frau Badenberg, wie bei allen unseren Interviews mit den Senatsmitgliedern, wollen wir auch Ihnen gerne so eine Schnellantwort-Fragerunde stellen, die mit Ihnen machen. Ich möchte Sie jetzt mal bitten, folgende Sätze zu beenden. Mit meinem Geburtsland Iran verbindet mich
tief empfundene Zugehörigkeit.
Wenn ich richtig entspannen will,
dann gehe ich in den Garten.
Und da arbeiten Sie im Garten oder ja, da liegen Sie rum?
Nein, da arbeite ich im Garten.
Okay. In die CDU trete ich ein, wenn?
Wenn der Zeitpunkt gekommen ist.
Dass mein Ex-Chef und Förderer beim Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, eine ziemlich rechte Hacke ist, wurde mir das erste Mal klar als?
Zu meinen früheren Vorgesetzten äußere ich mich nicht.
Die sozialen Medien sind für mich?
Ein Fluch und Segen zugleich.
Ich habe gesehen, dass Sie persönlich ja gar nicht aktiv sind in den sozialen Medien. Warum ist das? Weil man sich als sozusagen Verfassungsschutz-Schlapphut einfach nicht so exponiert oder weil das nicht Ihr Ding ist?
Ein Schlapphut würde ich von mir weisen, aber es ist in der Tat so, dass man als Mitarbeiter, Mitarbeiterin einer Sicherheitsbehörde sehr zurückhaltend ist, was die sozialen Medien angeht. Und insofern bin ich so sozialisiert und das würde ich jetzt erstmal auch bis auf Weiteres so fortsetzen.
Hm. in den sozialen Medien viral gegangen, war ja Ihr Interview in den Tagesthemen Ende Mai. Da ging es um den Umgang mit den Klimaaktivisten der letzten Generation und auch die Frage, ob man die Gruppe als kriminelle Vereinigung einstufen sollte. Da gab es wirklich sehr harsche Kritik an diesem Auftritt, von wegen, das sei blamabel und peinlich und hilflos gewesen. Haben Sie diesen Teil des Jobs unterschätzt oder hat man Ihnen da einfach Unrecht getan?
Ich würde sagen, dass ich dieses Interview relativ zu Beginn meiner Amtsübernahme zu einem Zeitpunkt gemacht habe, wo ich noch gar nicht richtig hier angekommen war. Insofern würde ich sagen, das war der falsche Zeitpunkt.
Die Berliner Staatsanwaltschaft, die hatte ja bisher keinen Anlass gesehen, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung zu betrachten. Das Landgericht Potsdam dagegen sah da einen Anfangsverdacht und Sie hatten dann Ihre Verwaltung Ende Mai angewiesen, mal eine eigene Bewertung auch vorzunehmen. Gibt es da jetzt ein Ergebnis?
Da muss ich Ihnen widersprechen. Ich habe nicht mein Haus darum gebeten, eine entsprechende Prüfung vorzunehmen, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist, sondern ich habe um eine Auswertung des Beschlusses des Landgerichts Potsdam gebeten. Mit dem Land Brandenburg haben wir ja einen gemeinsamen Rechtsrahmen. Also insofern muss es mich natürlich auch interessieren, was 5 Kilometer weiter hier passiert. Und insofern habe ich um eine Auswertung der Entscheidung des Landgerichts Potsdam gebeten. Nicht mehr und auch nicht weniger.
Aber kann man diese Entscheidung auswerten, ohne dass man auch in der Sache Stellung bezieht?
Da ging es ja auch explizit um den Fall sozusagen des Versuchs der Sabotage. Es ging ja um Angriffe gegen kritische Infrastrukturen. Also insofern auch eine ganz andere Fallkonstellation als das, was hier in Berlin ist.
Ging es ums Kraftwerk, nicht wahr?
Richtig, genau. Und es ging auch um den Zutritt zum Berliner Flughafen. So insofern sind es ja ganz andere Sachverhalte. Und da wollte ich einfach eine rechtliche Einschätzung haben zu dem Sachverhalt, der dort zu dieser Bewertung geführt hat.
Eine Debatte, bei der die Klimablockaden auch eine Rolle spielen. Die schwarz-rote Koalition will ja den Präventivgewahrsam von maximal 2 auf bis zu 5 Tagen ausweiten. Sollte man ins Gesetz Ihrer Ansicht nach konkret reinschreiben, in welchen Fällen diese Maximalzeit dann tatsächlich auch ausgenutzt werden kann? Also in der SPD wird ja zum Beispiel diskutiert, dass man sagt, wir schreiben rein nur bei Terrorismus. Andere sagen, vielleicht sollten wir auch reinschreiben bei Klimablockierern auch. Wie sehen Sie das?
Also die Verlängerung des Unterbindungsgewahrsams von 2 auf 5 Tage ist ja in die Diskussion gekommen, weil man sich einig war, dass es Fälle gibt, wo es durchaus Sinn macht, dass man länger als 48 Stunden entsprechende Personen festhält. Und diese Fälle, nämlich Fälle häuslicher Gewalt, Fälle sexualisierter Gewalt, wenn es darum geht, sozusagen gewalttätige Personen fernzuhalten, möglicherweise von einer gemeinsamen Wohnung, damit die betroffene Person sich Gedanken machen kann, was die Unterbringung angeht oder was die ärztliche Versorgung angeht. Für diese Fälle hat man festgestellt, dass es sehr knapp ist, wenn man letztendlich nur ein Unterbindungsgewahrsam von bis zu 48 Stunden vorsieht, weil die 48 Stunden der Tag, an dem der Vorfall passiert, sei es auch abends, wird ja mitgezählt und letztendlich ist am nächsten Tag der Unterbindungsgewahrsam spätestens zu beenden, dass das zu kurz kommt. Eine zweite Fallkonstellation sind tatsächlich terrorähnliche Vorfälle gewesen, gerade bei Großlagen, die am Wochenende stattfinden. Ich kenne das auch, dass beispielsweise, wenn gewalttätige Personen hier einreisen, um beispielsweise an einer Veranstaltung, die am Sonntag stattfindet, teilzunehmen, die Anreise ist aber bereits schon am Donnerstag oder am Freitag, dann bedeutet das, dass man letztendlich diese Menschen auf Schritt und Tritt überwachen muss, um sicherzustellen oder zu verhindern, dass entsprechende Gewalttaten passiert. Und da meine ich, dass eine solche Konstellation wie die Verlängerung des Unterbindungsgewahrsams das richtige Instrument ist, um diese Fälle auch zum Schutze anderer zu lösen.
Aber das heißt, Sie würden da jetzt nicht reinschreiben, das gilt bei Terror, das gilt bei häuslicher Gewalt. Sie würden da einfach gar nichts spezifizieren, wann man tatsächlich auch diese 5 Tage ausreizen sollte.
Also ich würde die Fallkonstellationen tatsächlich nicht festlegen, sondern was die Schwelle, die da anzusetzen ist, zum Schutz von Leib und Leben, das ist aus meiner Sicht richtig.
Frau Barnberg, Sie sind nicht nur für die Justiz zuständig, sondern auch für den Verbraucherschutz. Wie werden denn die Bürgerinnen und Bürger in Berlin ganz konkret merken, dass da jetzt eine neue Senatorin am Werk ist?
Auch im Bereich Verbraucherschutz gibt es einige Projekte, die ich gerne angehen möchte. Ich möchte auf ein Thema hinweisen, was mir persönlich am Herzen liegt. Und zwar haben wir im Rahmen der Justizministerkonferenz uns mit der Frage der Strafbarkeit beschäftigt von Personen, die Lebensmittel aus Mülltonnen rausholen.
Das Containern, darüber reden Sie.
Das sogenannte Containern, genau. Auch ein durchaus gewöhnungsbedürftiger Begriff, das sogenannte Containern. Und ich habe mir dann schon die Frage gestellt, warum müssen wir überhaupt Lebensmittel wegschmeißen, damit wir uns auf der zweiten Stufe sozusagen mit der Frage der Strafbarkeit beschäftigen müssen. Und insofern ist das ein Thema, was ich gerne angehen möchte. Ich möchte gerne mit den Tafeln hier in Berlin zusammenkommen. Ich möchte gerne mit den Supermärkten, mit den Einzelhandel ins Gespräch kommen, um Wege zu finden, wie wir es verhindern können, dass Lebensmittel hier weggeschmissen werden, sondern vielmehr, dass diese Lebensmittel den bedürftigen Menschen hier im Land Berlin zur Verfügung gestellt werden können. Das ist ein Thema, was mich persönlich oder was mir ein persönliches Anliegen ist. Und ein zweites Thema ist definitiv das Thema Verbraucherschutz. Wir werden ja jetzt eine zweite Verbraucherschutzzentrale hier in Berlin öffnen. Ich merke, dass ein großer Bedarf gesehen wird, also gerade jetzt steigende Energiekosten, die Menschen, aber auch Lebensmittel, Nachhaltigkeitsaspekte, die inzwischen auch bei Lebensmitteln eine große Rolle spielen. Also das heißt, der Bedarf der Menschen hier in Berlin nach entsprechenden Beratungsangeboten ist sehr groß, und genau dieses Thema, also mehr Angebote, mehr Beratung für die Berlinerinnen und Berliner im Bereich Verbraucherschutz möchte ich gerne hier angehen.
Aber diese zweite Verbraucherzentrale, lag das mehr oder weniger schon fertig in der Schublade von Rot-Grün-Rot? Das haben Sie jetzt nicht in 9 Wochen aus dem Boden gestampft?
Nein. Das ist ein Vorhaben, das schon läuft, genau. Aber was die Eröffnung, also sozusagen jetzt die letzten Maßnahmen, die vor der Eröffnung, die stehen jetzt an. Aber das Projekt läuft schon seit Jahren, das ist richtig. Und das kommt im September.
Leute, die Sie nicht so schlecht kennen, die sagen, für Felor Badenberg wird dieser Posten in Berlin ein Sprungbrett sein zu noch höherem. Wohin würden Sie denn gerne noch springen?
Also momentan freue ich mich sehr über diese Herausforderung im Land Berlin, und da stecke ich jetzt meine ganze Energie rein. Und dann schauen wir, was in 3 Jahren ist.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.